Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Die endgültigen Ergebnisse der rumänischen Parlamentswahlen, die am Montagabend zentralisiert wurden, zeigen, dass 7 Parteien in das nächste Parlament einziehen werden. In der Abgeordnetenkammer belegen die regierende PSD Sozialdemokraten und die extremistische Partei AUR die ersten beiden Plätze, gefolgt von der PNL, liberalen Regierungspartner, und der USR, Mitte rechts. Auf den Plätzen 5 und 6 sind SOS Rumänien und die Junge Volkspartei zum ersten Mal in der Legislative vertreten. An letzter Stelle der Wahlmöglichkeiten steht die UDMR, die Demokratische Union der Ungarn in Rumänien. Im Senat sind die gleichen Parteien in der gleichen Reihenfolge vertreten. Der amtierende Premierminister und PSD-Vorsitzende Marcel Ciolacu kündigte an, dass das erste Gespräch über den Versuch, eine Mehrheitskoalition zu bilden, mit dem Interimspräsidenten der PNL, Ilie Bolojan, stattfinden wird. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten sagte auch, dass eine Mehrheitskoalition im Parlament mit den Liberalen, der UDMR und der Gruppe der nationalen Minderheiten sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer gebildet werden könnte. Die Präsidentin der USR, Elena Lasconi, sprach sich ihrerseits für eine proeuropäische Regierung der nationalen Einheit aus, während der UDMR-Vorsitzende Kelemen Hunor eine Regierung mit breiter Unterstützung im Parlament befürwortete, die sich aus PSD, PNL, USR und UDMR zusammensetzt. Unterdessen bereiten sich die Rumänen auf die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen vor, die am Sonntag, den 8. Dezember, stattfinden werden. Die NATO-Mitgliedstaaten müssen ihre Militärhilfe für die Ukraine erhöhen, um die Position Kiews zu stärken, wenn es Gespräche mit Russland zur Beendigung des Krieges aufnehmen würde, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Dienstag vor einem Treffen der Außenminister der verbündeten Länder, berichtet Reuters. Putin ist nicht am Frieden interessiert. Er drängt, er versucht, mehr Territorium zu erobern, weil er denkt, dass er unsere Entschlossenheit und die der Ukraine brechen kann, aber er liegt falsch, fügte der NATO-Generalsekretär hinzu. Im Anschluss sagte er, der russische Staatschef unterstütze seine Rhetorik, indem er die Ukraine als Testgelände für experimentelle Raketentests benutze und nordkoreanische Truppen in seinen illegalen Krieg einsetze. Auf der anderen Seite kündigte Mark Rutte an, dass die NATO ihren Informationsaustausch verstärken und den Schutz kritischer Infrastrukturen vor Russlands feindlichen Sabotageakten gegen verbündete Länder verbessern werde. Die rumänische Außenministerin Luminița Odobescu nimmt am 3. und 4. Dezember am Treffen der EU-Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten in Brüssel teil. Der legendäre rumänische Fußballtorwart Helmut Ducadam ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Er hatte sich in den letzten Jahren mehreren Operationen unterzogen und sich im September einer Operation am offenen Herzen unterzogen. Er wurde als Held von Sevilla bezeichnet, wo er maßgeblich dazu beitrug, dass Steaua Bukarest 1986 Champions League gewann. Außerdem trug er sich in das Guinness Buch der Rekorde ein, als er im Finale gegen den FC Barcelona alle 4 Elfmeter abwehrte. Entscheidendes Spiel für die rumänische Frauenhandballnationalmannschaft heute in Debrecen, Ungarn, gegen Serbien im letzten Spiel der Gruppe B, der Europameisterschaft in Österreich, Ungarn und der Schweiz. Die rumänische Mannschaft braucht ein gutes Ergebnis, um bei der EM weiterzukommen, nachdem sie mit einem Tor gegen die Tschechische Republik gewonnen und mit 2 Toren gegen Montenegro verloren hat. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Unser Funkjournal geht weiter mit einem aktuellen Beitrag von Roxana Vasile. Am 8. Dezember um 21 Uhr Ortszeit wird in Rumänien ein Wahlmarathon enden, der erstmals alle 4 möglichen Wahlarten in einem einzigen Jahr umfasst. Im Juni fanden gleichzeitig die Europawahlen und die Kommunalwahlen statt, gefolgt von den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. 3 aufeinanderfolgende Sonntage, der 24. November, der 1. Dezember und der 8. Dezember, waren und sind der Wahl des Präsidenten und des Parlaments gewidmet und stellen eine Herausforderung für die Behörden und die Gesellschaft als Ganzes dar. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. November wurden die logistischen Herausforderungen jedoch von einer Überraschung und einem politischen und gesellschaftlichen Skandal überlagert. Entgegen aller Prognosen belegten der parteilose Kandidat Călin Georgescu und die Kandidatin von der oppositionellen Reformpartei USR, Elena Lasconi, die ersten beiden Plätze im ersten Präsidialwahlgang. Nach Vorwürfen des Wahlbetrugs forderte das Verfassungsgericht am vergangenen Donnerstag die zentrale Wahlbehörde auf, die gültigen und ungültigen Stimmzettel neu auszuzählen. Nach den Parlamentswahlen am 1. Dezember trat das Gericht am Montag erneut zusammen und wies den Antrag auf Annullierung der ersten Wahlrunde ab. Somit findet die zweite Runde, wie ursprünglich geplant, am 8. Dezember statt. Doch wer sind Călin Georgescu und Elena Lasconi? Der 62-jährige Georgescu, von Beruf Agrarwissenschaftler, war im Laufe seiner Karriere Direktor des Nationalen Zentrums für nachhaltige Entwicklung, Präsident des Europäischen Forschungszentrums des Clubs von Rom, Direktor im Außenministerium in Bukarest, Generalsekretär im Umweltministerium und Berichterstatter eines UN-Gremiums. Während ein Teil der rumänischen Wähler ihn als Patrioten und Verteidiger christlicher Werte sehen, betrachten ihn die anderen als russlandfreundlichen Antisemiten, der EU und NATO kritisch gegenübersteht. Vor der ersten Wahlrunde wurde Georgescu lediglich als Außenseiter gehandelt, erreichte jedoch zur Überraschung vieler fast 23% der Stimmen. Ebenso überraschend folgte ihm Elena Lasconi mit etwas über 19%. Die 1972 geborene Politikerin arbeitete über 20 Jahre lang als Reporterin, Produzentin und Nachrichtenmoderatorin im Fernsehen, bevor sie dann 2020 in die Politik ging und Bürgermeisterin der Stadt Câmpulung im Kreis Argeș in Südrumänien wurde. Bei den Kommunalwahlen im Juni dieses Jahres wurde sie wiedergewählt. Ihr Aufstieg in die nationale Politik verlief schnell. Ebenfalls im Juni wurde Lasconi zur Vorsitzenden der USR und als Kandidatin für das höchste Amt im Staat aufgestellt. Auch sie war während ihrer Karriere in Kontroversen verwickelt. Eine der bekanntesten betraf ihre Haltung zur traditionellen Familie, was Spannungen innerhalb ihrer Partei und öffentlich in ihrer Beziehung zu ihrer lesbischen Tochter auslöste. Zwischen Călin Georgescu und Elena Lasconi wird sich also am 8. Dezember die allein entscheidende Richtungswahl abspielen. Eine äußerst spannungsgeladene Auseinandersetzung steht bevor.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Der rumänische Fußball trauert um einen seiner Helden, den ehemaligen Torwart Helmut Ducadam. Dazu hören Sie einen Beitrag von Bogdan Matej. Ich bin Florian Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Der legendäre Fußballtorhüter Helmut Dukadam, Gewinner des Europapokals, der Landesmeister mit Steaua Bukarest im Jahr 1986, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Demnach hatte er in den letzten Jahren mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sich im September 2024 einer Operation am offenen Herzen unterziehen. Dukadam wurde am 1. April 1959 in Semlak, Kreis Arad, als Sohn einer schwäbischen Familie, Deutschstämmige aus Westrumänien, geboren und debütierte 1978 in der Division A bei UTA, dem Flaggschiff des Landes. Nach 4 Spielzeiten wechselte er zu Steaua Bukarest, einem vom Verteidigungsministerium gesponserten Verein nach sowjetischem Vorbild, das damals in allen Ländern hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang verbreitet war. Dukadam erhielt den Spitznamen »Der Held von Sevilla«, nachdem er am 7. Mai 1986 im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den FC Barcelona alle 4 Elfmeter der Katalanen pariert hatte. Nach 120 Minuten stand es noch 0:0. Im Elfmeterschießen trafen Marius Lăcătuș und Gavrilă Balint für den rumänischen Meister und das Finale endete 2:0. Mit einer Mannschaft, die ausschließlich aus rumänischen Fußballern bestand, war Steaua Bukarest die erste Mannschaft aus einem kommunistischen Land, die die wichtigste kontinentale Trophäe im Interclub-Fußball gewann. Unter den Urhebern dieser in der Geschichte des rumänischen Fußballs einzigartigen Leistung sind auch der Mittelfeldspieler Lucian Bălan und der Verteidiger Ilie Bărbulescu verstorben. Dukadams Leistung wurde in das Buch der Rekorde aufgenommen, doch kaum war er auf dem Gipfel des Ruhms angelangt, zwangen ihn gesundheitliche Probleme dazu, den Profifußball im Alter von nur 27 Jahren endgültig aufzugeben. 3 Jahre nach dem Endspiel in Sevilla 1989 kehrte Dukadam für die letzten beiden Spielzeiten in die B-Liga zu Vagonul Arad zurück. Insgesamt kam er auf 133 Einsätze in der Division A, 13 im rumänischen Pokal und 9 im Europapokal der Landesmeister. Seine Bilanz, 2 nationale Meistertitel, ein kontinentaler Meistertitel und ein rumänischer Pokal. Es gibt ein Leben nach dem Fußball und Dukadam bekam einen Job bei der Grenzpolizei in seiner Heimatstadt Semlak. Er war Major bei der Polizei, von der er sich auch wegen Krankheit zurückzog. Im Jahr 2003 gewann der ehemalige Torhüter die Visa-Lotterie und erhielt das Recht, legal in die Vereinigten Staaten auszuwandern, kehrte aber kurz darauf in sein Heimatland zurück. Ein Jahrzehnt lang fungierte Dukadam als Präsident des FCSB in der Hauptstadt. Er wurde zum Ehrenbürger von Bukarest ernannt und die rumänische Präsidentschaft verlieh ihm den Orden für Verdienste um den Sport. In den letzten Jahren war Helmut Dukadam Sportanalyst eines Bukarester Spartenkanals geworden. In den Sendungen war er immer warmherzig, wortgewandt, mit einem ausgewogenen Humor. Er zog Lob der Kritik vor, wurde nie wütend und war unfähig, jemanden zu beleidigen. Bei der Verabschiedung dieses sanften Riesen skandierten seine Kollegen am Set im Einklang mit der gesamten rumänischen Fußballgemeinde: Danke, Helmut.
Sie hören Radio Rumänien International. Liebe Hörerfreunde, Radio Rumänien International setzt seine traditionelle Meinungsumfrage zur Persönlichkeit des Jahres fort. Unsere Hörerinnen und Hörer sowie Nutzer des Internets und der sozialen Netzwerke sind auch dieses Jahr angeregt, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. In diesem für uns alle komplizierten und schwierigen Jahr 2024. Es war ein schwieriges Jahr wegen des anhaltenden Krieges, den Russland in der Ukraine führt, der Konflikte im Nahen Osten und der globalen Erwärmung, die zum wärmsten Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen geführt hat. Bitte entscheiden Sie, welche Persönlichkeit der Gegenwart in diesem Jahr den größten positiven Einfluss auf die Welt hatte. Wir bereiten uns darauf vor, auf Grundlage Ihrer schriftlichen Vorschläge die Persönlichkeit des Jahres bei Radio Rumänien International zu nominieren. Wer könnte es sein und vor allem warum? Wird es eine bekannte Persönlichkeit sein oder jemand, der der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, aber eine beispielhafte Geschichte hat? Die Entscheidung liegt, wie immer, bei Ihnen. Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge und Ihre Begründung so bald wie möglich per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Als Kommentar zu diesem Artikel direkt auf der Webseite www.rri.ro, auf unserem Facebook-Profil oder per WhatsApp an die Handynummer 0040 744 312 650. Ich wiederhole 0040 für Rumänien 744 312 650. Wir werden die Persönlichkeit des Jahres 2024 bei Radio Rumänien International am Mittwoch, den 1. Januar 2025, in unseren Sendungen und online bekannt geben. Machen Sie mit!
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die Erinnerung an die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien am 1. Dezember 1918, dem rumänischen Nationalfeiertag, ist in verschiedenen Dokumenten und Quellen verewigt worden. Einige von ihnen sind in den mehr als 100 Jahren, die seither vergangen sind, zu Standardreferenzen für diesen großen Moment geworden. Sie hören zum Thema einen Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Eines der bekanntesten Bilder der Versammlung, die die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien proklamierte, ist ein Muss für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Man findet es in Geschichtsbüchern, in Dokumentarfilmen über das Ereignis, in Museen und an öffentlichen Plätzen in ganz Rumänien. Es handelt sich um ein Foto, das eine Menschenmenge auf dem sogenannten Horea-Feld zeigt. Hauptsächlich Bauern, aber auch einige Militäruniformen. In der Mitte des Bildes ist ein älterer Mann in Bauerntracht zu sehen, der in seiner linken Hand eine rot-gelb-blaue Trikolore hält, während seine rechte Hand im 45-Grad-Winkel erhoben ist. Um diese Figur herum stehen 5 oder 6 weitere Personen, die Trikolore-Fahnen in den Händen halten, wobei die Farben horizontal angeordnet sind. Die Allgegenwart dieses Fotos erklärt sich aus dem Bestreben des kommunistischen Regimes von 1989, die Bauernschaft als den entscheidenden Faktor bei der Wiedervereinigung darzustellen. Das Foto auf Horeas Feld überschattete ein anderes Foto, auf dem die prominente Figur des griechisch-katholischen Bischofs Juliu Hossu, eines politischen Gefangenen und des Mannes, der die Vereinigungsproklamation verlas, zu sehen war. Ein zweites Bild, das der Öffentlichkeit ebenso präsentiert wird wie das erste, ist das Foto einer Gruppe von etwa 50 Bauern und Bäuerinnen aus dem Dorf Galzio in der Gemeinde Sintimbru im Landkreis Alba. Der Hintergrund besteht aus einigen Bäumen und links ist ein Mann aus der Gruppe in schwarz-weißer Tracht zu sehen, der eine dreifarbige Landesflagge hält. In der Mitte, über allem, ist ein Banner mit der Aufschrift Galzio, es lebe die Einheit und Großrumänien. Der Autor der beiden ikonischen Fotos ist Samuela Mirza, der den Spitznamen der Fotograf der Vereinigung trägt. Der aus Galzio stammende Mirza ist der einzige Fotograf, dem die Rumänen die beiden oben genannten Fotos sowie 8 weitere weniger bekannte Bilder verdanken. Geboren 1886, lernte er nach dem Abitur in Alba Iulia das Fotografieren bei einem Fotografen in Sibiu. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde im topografischen und fotografischen Dienst der österreichisch-ungarischen Armee eingesetzt. Am Ende des Krieges machte Mirza 3 Fotoausschnitte, die die Einweihung der ersten Trikolore des rumänischen Nationalen Militärrats am 14. November 1918 festhielten. 4 Tage vor der Versammlung in Alba Iulia kommt Mirza in seinem Heimatdorf an und macht 3 Fotos von seinen Dorfbewohnern, bevor er nach Alba Iulia reist. Er trägt seine Balgenkamera, sein Stativ und seine Glasklammern auf einem Fahrrad. Aufgrund des Gewichts der Kameras und des bewölkten Wetters machte Samuele Mirza 5 Fotos von Aspekten der Versammlung, 3 von der Menge und 2 von offiziellen Tribünen, auf denen die Vereinigungsurkunde verlesen wurde. Anfang 1919 veröffentlichte Samuele Mirza seine Fotos in einem Album mit dem Titel »Die große Versammlung von Alba Iulia in Gesichtern«. Auch wenn sie nicht ikonisch geworden sind, sind die Tonaufnahmen, die mit der Erinnerung an diesen Tag verbunden sind, nicht weniger wichtig. Der griechisch-katholische Priester Gerasim Kapulna war 1918 24 Jahre alt. In einem Interview aus den 70er Jahren aus dem Archiv des Zentrums für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks erinnerte er sich an die Organisation des Aufbruchs nach Alba Iulia aus der Diözese, in der er arbeitete. Die Vorbereitung erfolgte von Mund zu Mund, von Dorf zu Dorf, von Priestern, von Lehrern. Es wurde beschlossen, die Versammlung am Tag des Erzengels, dem 8. November, abzuhalten. Aber das wurde geändert und man beschloss in Arad, am 1. Dezember nach Alba Iulia zu fahren. Aber dort, in Alba Iulia, waren so viele Menschen, dass man den Ort nicht durchqueren konnte. Als erstes wurden die Anführer organisiert. Ein Präsident der Versammlung, Gheorghe Pop von Băsești. Er war der Älteste und dann gab er Befehle an jedes Zentrum, in jedem Landkreis. In unserem Zentrum war Vaida Voevod. Er blieb hier versteckt. Und da war Dr. Theodor Mihaly, der Stellvertreter. Der Hauptmotor, die Dynamik der Organisation der Versammlung, waren der Priester und der Lehrer. Ohne sie konnte nichts getan werden. Sie organisierten alles und sie taten alles unter Einsatz ihres Lebens. Es wurde eine Liste erstellt, wer mitfahren wollte, und diese Liste wurde von uns angefordert, damit wir eine Zugfahrkarte bekommen konnten. Die Bahn stellte uns Waggons zur Verfügung. Wir fuhren am Donnerstag ab und das Treffen fand am Sonntag statt. Am Freitag waren wir unterwegs. Am Samstag kamen wir in Alba Iulia an. Nicht weniger als 100 Personen. Die meisten, die keinen Platz zum Schlafen hatten, schliefen im Freien. Sie saßen und liefen durch die Stadt und schliefen an die Mauern von Alba Iulia gelehnt. Die ikonischen Dokumente der historischen Versammlung von Alba Iulia vom 1. Dezember 1918 haben auch ihre eigene kleine Geschichte. Heute fügen wir sie in die größere Geschichte ein, um sie besser zu verstehen. O să uit cum e să simt dacă nu mă atingi. O să uit de mine, uit de tot. Vei fi ploaie, voi fi foc. Sper să te întorci, să nu mă sting de tot. Cu atâtea calități și atâtea defecte, ai știut cum să faci din nimic povești perfecte. Și astăzi am un dar nebun de tine. Nu mai știu ce-i rău sau bine. E nevoie de ploaie, altfel e secetă. Eu am nevoie de tine, căci altfel îmi este cald. O să îmi uiți numele.
atâția oameni cât suntem pe pământ. Eu la tine m-am oprit și nu mai am de gând să-mi caut loc în altă parte, când bine mi-e atât de aproape. E nevoie de ploaie, altfel e secetă. Eu am nevoie de tine, altfel îmi este cald. O să îmi dui și numele. Dacă n-aș fi eu, nici tu n-ai fi tu. Ne suntem nord și sud. Dar știu că la fel de nebun ești și tu. Că dacă n-aș fi eu, nici tu n-ai fi tu. Ne suntem nord și sud. O să îmi uiți numele. Dacă nu mă
In der heutigen Tourismus-Rubrik Reiseland Rumänien stellen wir Ihnen die westrumänische Stadt Oradea vor. Sie hören einen Originalbeitrag von Stefan Baciu. Am Mikrofon ist Anna Nedelea. Oradea liegt nicht weit von der ungarischen Grenze entfernt und ist eine der großen Städte Rumäniens und ein attraktives Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Oradea zeichnet sich durch seine zahlreichen Jugendstil- und Sezessionsgebäude aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aus diesem Grund ist die westrumänische Stadt auch als Jugendstil-Hauptstadt bekannt. Besonders attraktiv für Touristen sind nicht nur die architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die zahlreichen Veranstaltungen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden. Da die Winterferien näher rücken, wird Oradea auch den Weihnachtsmarkt organisieren. Alexandru Chira, Leiter des Vereins Visit Oradea, kommt zu Wort mit Einzelheiten. Der Plan der Stadtverwaltung besteht darin, die Fußgängerzonen im historischen Stadtzentrum so weit wie möglich zu erweitern. Es handelt sich in der Tat um ein viel größeres Gebiet, das entlang der Ufer des Flusses Crișul-Repede verläuft. Eine neue Promenade wird bald für Naturliebhaber und Spaziergänger geöffnet sein. Wir werden den Weihnachtsmarkt auf dem Siegesplatz und dem Ferdinandplatz ausdehnen und einige der Konzerte, die, sagen wir, dynamischer sind, werden auch in anderen Fußgängerzonen der Stadt stattfinden, und zwar in zwei der wichtigsten Fußgängerzonen von Oradea. Außerdem wird der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Überraschungen aufwarten. Es gibt ein Riesenrad mit Panoramablick, eine Eisbahn, die vor dem Theater aufgebaut wird. Der Weihnachtsmann kommt jedes Wochenende in das kleine Häuschen, das eigens für ihn am Siegesplatz gebaut wird. Auch bei den Transportmitteln wird es Überraschungen geben. Manchmal kommt er mit einer alten Straßenbahn, manchmal mit einer Kutsche. Ein emblematisches Gebäude im Jugendstil ist der Palast Vulturul Negru, der Schwarze Falke, der sich auf dem Hauptplatz von Oradea befindet. Er besteht aus drei Gebäuden und verfügt über eine Y-förmige Passage mit Cafés und Geschäften und kann als Ausgangspunkt für die Erkundung des Stadtzentrums dienen. Alexandru Chira dazu. Wir gehen weiter zum Rathauspalast. Der Rathauspalast von Oradea ist ebenfalls für Besucher geöffnet. Damit meine ich den Ehrensaal und den Hauptsaal, in dem die wichtigsten Sitzungen der Stadtverwaltung abgehalten werden, den Trajan-Moschoju-Saal. Dann die Kirche mit dem Mond, die über den in Europa einzigartigen Mechanismus verfügt, der die Mondphasen nachbildet und der auch in diesem Jahr nach so vielen Jahrhunderten noch voll funktionsfähig ist. Und die Paläste im Jugendstil und im Sezessionsstil, die die beiden Seiten des Platzes umschließen. Die Touristen erleben hier die einzigartige Atmosphäre des Siegesplatzes, der Partymeile der Stadt, sagte unser Gesprächspartner. Die mittelalterliche Festung, die sich etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt befindet, und die Sion-Synagoge, die 1878 gebaut wurde, sind ebenfalls einen Besuch wert. Vor dem Zweiten Weltkrieg machten die Juden etwa 35% der Bevölkerung von Oradea aus. Die Sion-Synagoge wurde vor kurzem saniert und ist heute ein Kulturzentrum, ebenso wie das Museum der jüdischen Geschichte von Oradea.
Sie hören Radio Rumänien International.
Und weiter geht es bei Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Als einer der nonkonformistischsten Taktstockschwinger mit einer stets überraschenden, ja originellen stilistischen Haltung wurde der Dirigent Christian Järvi nach Bukarest eingeladen, um auf der Bühne des rumänischen Athenäums das Philharmonieorchester George Enescu in zwei Veranstaltungen im Herbst der laufenden Saison zu dirigieren. Seine Repertoireoptionen schlossen seine eigene Schöpfung Aurora in einer ersten rumänischen Aufführung, die Sinfonie Nummer 2, Opus 43 von Jan Sibelius, einem Komponisten, der den oben genannten zeitgenössischen Komponisten stark beeinflusst hat, als er das Stück Aurora schrieb, sowie das unverwechselbare Konzert in E-Moll für Violine und Orchester, Opus 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Solisten Vlad Stanculasa, der auf einem Lorenzo Storioni-Instrument aus Cremona von 1775 spielt, ein. Unter der Leitung des Dirigenten Christian Järvi, der wie gesagt die George Enescu Philharmonie leitete, brillierte der Geiger Vlad Stanculasa mit einer ganzen Klaviatur von Nuancen und tadelloser Phasierung in personalisierten Tönen und mit einer ästhetisch sinnvollen Verkettung von melodischen Linien, wie zum Beispiel der mittleren Sequenz Andante Allegretto non troppo und der überraschenden Kadenz Ant Libitum, bekanntlich innovativ, vor den ersten Teil gesetzt. Hören wir es uns in der Version des Geigers Vlad Stanculasa an.
Thank you.
Auch was die Diskografie betrifft, hat Vlad Stănculase mehrere wertvolle Aufnahmen gemacht, darunter auch zeitgenössische rumänische Werke wie die kleine Suite für Violine und Klavier Opus 3 von Mihail Jora, deren dritten Teil mit dem Titel Mângâiere, Trost, wir Ihnen jetzt anbieten. Der Künstler Christian Järvi gründete vor 3 Jahrzehnten in New York eine Hip-Hop-Jazz-Gruppe, das Absolute Ensemble, und vor 1,5 Jahrzehnten das Baltic Sea Philharmonic. Dann gründete er eine weitere Bühnenformel, Nordic Pulse, mit der er mit multisensorischer Performance experimentiert. Aber nicht nur als Dirigent und Initiator von Klangprojekten, sondern auch als Komponist ist Christian Järvi eine interessante Stimme in der heutigen internationalen Landschaft. Er erkundet bestimmte Ausdrucksbereiche wie kinoähnliches Ambiente in klassischen und modernen Ansätzen mit echter emotionaler Ladung und offensichtlicher Plastizität in der Abfolge von großzügig gestalteten musikalischen Bildern in einer Welt der Kontraste. Und zweifellos kann das Orchesterstück Aurora überall und zu jeder Zeit ein solch eindrucksvolles Beispiel für die faszinierenden Nordlichter sein.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banat JA luden am vergangenen Samstag zu einem Katrainenball ein. Dieser fand im Festsaal des Deutschen Forums in Neu-Arad in der Temeschwarer Straße statt. Gefeiert wurden dabei alle Katis und Lisis der Gemeinde. Die Veranstalter ließen aber auch einige alte Traditionen wieder aufleben, wie das Traubenkränzchen. Dazu hören Sie einen Beitrag von Adi Ardelan von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Katrainerbälle beenden die Reihe der Unterhaltungen innerhalb eines Kirchenjahres. Das Fest der heiligen Katharina von Alexandrien ist das letzte Fest vor der ruhigen Adventszeit. Doch da man in Neuarad im Herbst auch das sogenannte Traubenkränzchen feierte, beschlossen die Veranstalter heuer, die beiden Feste zusammenzuschließen. Der Festsaal des Deutschen Forums in Neuarad war am Samstagabend herbstlich mit Äpfeln, Birnen und Trauben geschmückt. Jeder Besucher erhielt beim Eingang 3 Plastikmünzen, die gegen das ausgestellte Obst umgetauscht werden konnte. Zum Ball spielte die beliebte ungarndeutsche Band Tornado Senekar aus der Branau auf. Sieben Paare der Banatia-Tanzgruppe zogen die grünen Traubenkränzchen-Tracht an und marschierten ein. Der Umzug wurde von 2 Jungs in der Uniform der Freiwilligen Feuerwehr geleitet. Sie trugen mit Obst geschmückte Stöcke in den Händen, während die ersten Trachtenpaare die 3 ebenfalls mit Obst geschmückten Traubenkränzchen-Kronen mitbrachten. Nach dem Aufmarsch spielte die Kapelle weitere Stücke, die Teilnehmer schwangen dabei fleißig das Tanzbein und machten sich an die angehängten Früchte ran. Bettina Söllner ist Vorsitzende des Arader Deutschen Forums.
Dieses Jahr haben wir was ganz Besonderes für unsere Gemeinschaft vorbereitet. Und zwar feiern wir Katrainenball. Das ist der letzte Ball, der vor der Fastenzeit vor Weihnachten stattfindet, die letzte Feier. Aber dieses Jahr ist es 2-in-1. Wir feiern auch das Traubenkränzchen. Und wie Sie vielleicht hinter mir sehen können, geht es darum, dass wir es ganz traditionell dieses Jahr machen. Und zwar haben wir unsere Trachtenpaare in der Traubenkränzchen-Tracht und wir haben ein Gestell mit Früchten vorbereitet. Und jeder Teilnehmer, der kann sich Früchte kaufen oder er kann sie eben stehlen. Und wenn er sie stehlt und erwischt wird, dann muss er ins Gefängnis. Und aus diesem Gefängnis kann ihn ein guter Freund rausholen, wenn er will, aber dann muss er halt doppelt so viel zahlen, wie viel man normalerweise für die Früchte bezahlt hätte.
Zum guten Gelingen des Festes hat auch Katharina Weimann aus Neurath beigetragen. Im Dachboden ihres Hauses hat sie eine Traubenkränzchenkrone und einen Feuerwehrstock gefunden und diese den Veranstaltern als Muster vorgelegt. Zudem erinnert sie sich noch ganz gut an die Tradition des Traubenkränzchens in Neuarad.
Wie andere Erntedank feiern, wurde bei uns das Traubenkränzchen gefeiert mit Obst, mit Früchten, mit Trauben. Denn früher gab es ja auch hier um Arad rum sehr viele Weingärten. Es war eigentlich vor dem Katrainenball und nach der Kerweih wieder mal eine gute Gelegenheit, sich zu unterhalten. Zu einem Traubenkränzchenball gehören zuerst mal die Freiwillige Feuerwehr. Die hat das ja eigentlich organisiert. Es gehört ein Stock dazu. Das ist wirklich ein Stock, der hat oben die Hacke der Feuerwehrvereinigung. Es gehören Feuerwehrleute und es gehören die jungen Leute, die in Schosstracht angezogen sind. Denn früher hat man ja die Hüter der Weingegenden hier um Arad Schoss genannt. Also die Leute, welche da aufgepasst haben, dass nichts gestohlen wurde. Es gibt 3 Kronen. Das ist eine aus Metall gemachte Form, die wie eine Glocke aussieht. Und die wurde dann auch mit Obst, hauptsächlich Obst, welches jetzt in dieser Jahreszeit noch ist, beschmückt. Und das war auch so, dass auch eine Gelegenheit war, dass die jungen Leute, das war eigentlich eine Ehre, wer die Krone im letzten Jahr gewonnen hatte, die erste, die große Krone, wie man sagt, der durfte im nächsten Jahr als erster in der Formation der Schossgruppe gehen. Und dann die mittlere Krone als zweite und die kleine Krone als dritte. Letztes Traubenkränzchen hat Dorothea, unsere Tochter, die mittlere Krone gewonnen. Und meine Nichte, die in Deutschland jetzt lebt, die hat den Stock gewonnen. Und selbstverständlich waren die Opas dann sehr stolz mit zwei Schossmädels, die jeweils so eine Ehre hatten, diese Sachen zu gewinnen.
Letztes Mal wurde in Neurath das Traubenkränzchen 1990 gefeiert. Mit welchen Gedanken Katharina Weimann nun fast 35 Jahre später wieder an so einem Ball teilnimmt?
Etwas zurückversetzt in die Jugend. Und es ist auch eine Hoffnung, dass solche Bräuche wieder belebt werden.
Das Spiel ging so lange weiter, bis noch Früchte an den Gerüsten hingen. Beim Tanz schnappte sich so mancher Tänzer einen Apfel, eine Birne oder eine Traube. Die Wächter in Tracht hatten dabei die Hände voll zu tun und auch der Kerkerwächter, der immer wieder Kundschaft hatte. Er sperrte sogar zwei Mitglieder der Kapelle ein, die aus dem Kerker weiterspielen mussten. Alles wurde sorgfältig von der Geschäftsführerin des Arader Deutschen Forums, Adelheid Simon, notiert.
Jener Trachtenträger, der die meisten Räuber sozusagen gefangen hat, wurde natürlich belohnt. Deshalb gab es eine Liste, in der dann aufgeschrieben wurde, wie viele Personen jeder sozusagen gefangen hat. Und das war die Aufgabe bisher, neben dem Wächter des Gefängnisses. Gewonnen hat Titus Mokuza, ich sag zu Recht.
Der eifrigste Wächter erhielt die große Krone als Belohnung. Die Preisverleihungszeremonie führte der Biologielehrer an der Adam-Müller-Guttenbrunn-Schule und Vorstandsmitglied des Arader Deutschen Forums Christian Fauer durch. Für die mittlere und die kleine Krone wurde Tombola gezogen und diese kamen an Katharina Weimann und Karol Karabentschik. Die beiden Feuerwehrstücke kamen als Zeichen des Dankes an die beiden Kapellen, die die Feste der Neurader Deutschen seit vielen Jahren begleiten, die Nadlatschanka Blaskapelle und die Tornado Partyband. Die Schlussfolgerung des Abends zogen Forumsvorsitzende Bettina Sellner und Geschäftsführerin Adelheid Simon.
Was uns besonders freut, ist, dass wir sehr viele Gäste und Teilnehmer heute Abend haben. Und es freut uns auch, dass alle Gäste jeden Alters ihren Spaß haben, von Kindern bis zu 99 plus.
Ich glaube, man hat gesehen, dass die Leute auch begeistert waren, auch die Jugendlichen. Es war was Neues und ich glaube deshalb, dass es schon okay war. Also bisher, glaube ich, die Leute haben sich gut gefühlt. Wir sind zufrieden mit dem, wie es bisher abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Wenn die Ankunft getan, den Abend wieder gewinnt. Schon Mensch ist mir hier auf und ich sehe die Abend und sie denken daran, bis denn
jetzt ist er! Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.